So, erstmal herzlich willkommen zum Vortrag über Web 2.0-Technologie, Web 2.0-Anwendungen in Bibliotheken und auch den kleinen Vorausblick zum Thema BibCamp, das im nächsten Jahr stattfinden wird, hier an der HDM. Dieser Vortrag findet in der Reihe des Archi Stuttgart statt, daher auch ein recht herzlicher Dank an den Herrn Dietz vom Archi Stuttgart, dass wir den Vortrag hier in dieser Reihe durchführen können. Ich habe entsprechend schon einen Untertitel gewählt, und zwar der Untertitel lautet: Die Bibliothek 2.0 ist da. Was soll dieser Untertitel aussagen? Die These, die ich zentral vertrete, ist, dass die Zeiten, in denen Web 2.0-Technologie einfach noch in den Kinderschuhen gesteckt hat, vorüber sind und inzwischen Web 2.0-Anwendungen tatsächlich in den Produktivbetrieb auch in Bibliotheken übergeführt werden können. Ich möchte Ihnen ein kurzes Beispiel geben. Und zwar hat vor kurzem ein Workshop stattgefunden mit Bibliotheken und einem Softwareanbieter. Und bei den Bibliotheken in keiner Bibliothek waren RSS-Feeds im Einsatz. Allerdings hat es nur eines Häkchens in der Software bedurft und schon hätten alle Bibliotheken entsprechend RSS-Feeds für Neuerscheinungen und so weiter und so fort anbieten können. Also wir sehen, die Marktreife ist bereits gegeben, zum Beispiel von Seite unserer Softwarelieferanten. Wir müssen allerdings auch uns öffnen und diesen zusätzlichen Service annehmen. Bevor ich allerdings direkt auf den bibliothekarischen Hintergrund eingehe, möchte ich etwas genereller noch an das Thema herangehen. Und zwar möchte ich an das Thema herangehen: Internet versus Mitmachnetz. Wir können beobachten, dass zumindest eine gefühlte Monopolisierung stattfindet. Zurzeit kann man gefühlt zumindest denken, das Internet besteht nur aus Google mit seinen diversen Diensten, das Internet besteht nur in Deutschland aus Spiegel, eBay und Amazon. Zumindest zu früheren Zeiten war dies anders und man hat einen anderen Eindruck von der Inhaltsfülle des Internets erlebt. Um gegen diese gefühlte Monopolisierung anzugehen, haben sich Dienste aus dem Mitmachnetz inzwischen durchgesetzt, also diese sogenannten Web 2.0-Anwendungen. Und diese Web 2.0-Anwendungen sind zum Teil bereits sehr erfolgreich. Das bekannteste Beispiel aus diesem Bereich, ich glaube, ich brauche es Ihnen nicht zu erzählen, das ist die Wikipedia. Die Wikipedia, die in verschiedensten Ländern bereits den vielen Lexika den Rang abgelaufen hat und so auch ein Teil geworden ist des Internets, in dem Bürger ihr Wissen ausdrücken können, in denen die Bevölkerung kooperativ zusammenarbeitet, um das Internet zu verändern. Ich möchte Ihnen jetzt kurz eine Übersicht geben über die verschiedensten Dienste, die es in der Bibliothek 2.0 gibt. Da sehen Sie zum einen rein die technischen Aspekte, zum Beispiel hier die Blogs, die Webfeeds, die Podcasts und so weiter und so fort. Sie sehen allerdings auch einen Punkt, den ich oben mit herausgestellt habe, ist das der Bibliothekar 2.0, denn alle Dienste, die wir anbieten, funktionieren nicht ohne qualifiziertes Personal, ohne Personal, das sich auf diese Dienste einlässt, offen ist, und daher auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Bibliothek 2.0 besteht nicht nur aus Technik, sondern auch aus den Menschen dahinter. Das Buch ist tot. Ich war am letzten Samstag auf der Frankfurter Buchmesse und habe einen Vortrag gehalten in ähnlicher Form. Und in der Medienberichterstattung konnte man erleben, dass im Grunde genommen das Buch totgesagt wurde. Das einzige Thema in der Medienberichterstattung war das E-Book. Und man könnte wirklich den Eindruck gewinnen, das Buch wurde abgeschrieben. Sicherlich ergeben sich neue Zukunftsfelder, auch Zukunftsfelder für uns als Bibliothekare in diesem Feld, wo wir auf diese neuen Entwicklungen entsprechend eingehen müssen. Hierzu möchte ich dann später noch detaillierter eingehen. Ein anderer Punkt ist die ganze Open Access Bewegung, die Schriftenserver und entsprechend der Online Access direkt zu Zeitschriften, zu E-Content, und da ist dann auch entsprechend die Frage, wo bleiben Bibliotheken? Hier sehen wir eine Studie von PricewaterhouseCoopers, und zwar geht es hier in dieser Studie um entsprechend die Veränderung der Lesehäufigkeit. Und zumindest gefühlt kann man hier sehr gut erkennen, dass die Lesehäufigkeit von Büchern zurückgegangen ist. Also von Büchern als physisches Medium. Natürlich bedeutet es nicht, dass generell weniger gelesen wird, weil zum Beispiel Inhalte auf Wegen des Internets oder auch in Zeitungen oder ähnlichen oder Online-Portalen weiterhin gelesen werden. Und ich komme schon zur Folgerung: Es lebe das Buch, das Buch ist tot, es lebe das Buch. Wir können ganz deutlich erkennen, dass es auch eine Gegenbewegung gibt zu diesem Trend. Ich möchte ein schönes Beispiel aufwerfen. Sie wissen alle die Einführung des papierlosen Büros, also des Büros, in dem die Dokumente nur noch elektronisch vorliegen und man nicht mehr in Schriftform darauf zurückgreifen muss. Und es ist noch nie so viel gedruckt worden in Büros wie seit der Einführung dieses papierlosen Büros. Also wir sehen, wir führen uns hier etwas ad absurdum, auch mit elektronischem Content und der Wirkungsweise. Auf der anderen Seite, ich hatte es bei der Folie vorher bereits ein bisschen erwähnt, die Inhalte, der Content, der früher in einem gedruckten Medium vorhanden war, hat neue Ausdrucksformen gefunden. Also zum Beispiel auch jetzt gerade in eingangs erwähnten E-Books, den Audiobooks oder zum Beispiel auch in Film und Fernsehen. Also wir sehen, der Content ist weiterhin vorhanden, allerdings die Medien, mit denen der Content weitergegeben wird an die Nutzer, hat sich entsprechend verändert. Des Weiteren möchte ich auf die kulturelle Funktion des Buches eingehen. Also man kann im E-Book vieles nachsagen, aber dass man darin richtig blättern kann, wie mit einem physischen Medium, mit einem Offline-Medium, das ist einfach nicht der Fall. Und das ist eine schöne Diskussion, warum fahren manche Leute ein Automatikauto, manche wollen aber unbedingt ein Schaltgetriebe haben, damit sie das Medium Auto fühlen, also sie wollen auch direkt eine direkte Beziehung dazu haben. Ein anderer Punkt, stellen Sie sich vor, Sie laden einen Bekannten zu sich nach Hause ein und dann wollen Sie Ihr E-Book-Regal zeigen. Geht natürlich nicht, sondern diese Funktion, dass man Wissen hat, dass man auch sein eigenes Wissen repräsentieren möchte, funktioniert einfach mit diesen elektronischen Medien nur sehr schwierig und daher wird auch zumindest in dieser Funktion das Buch uns auch weiterhin erhalten bleiben. Hier sehen wir den iTunes Music Store. Der iTunes Music Store, jetzt fragen Sie sich sicherlich, was hat das mit einer Bibliothek zu tun? Ich behaupte mal, es hat sehr viel zu tun, denn ich möchte Ihnen jetzt mal kurz ein anderes Medium vorstellen, mit dem auch Bibliotheken inzwischen viel zu tun haben. Das ist eine CD, eine Musik-CD, eine Daten-CD. Und Sie wissen sicherlich alle, wie sich der Musikmarkt verändert hat. Seit der Einführung von MP3 ist der Verkauf von Medien, von physischen Medien zurückgegangen. Dann ist der Boom in den Tauschpausen gewesen und inzwischen hat auch die Musikindustrie verstanden, dass man diesen elektronischen Content tatsächlich auch verkaufen kann und versucht zum Beispiel mit entsprechenden Kopierschutzsystemen diese Inhalte an die Nutzer zu bringen. Zum Teil ist man inzwischen sogar auf die Idee gekommen, diese aufzuheben, um auf diese Art und Weise noch mehr Kunden gewinnen zu können. Bibliotheken haben erstaunlicherweise weitaus besser reagiert als zum Beispiel der Buchhandel und haben eigene Portale geschaffen. Sie kennen alle sicherlich von der EKZ, von der Tochter die Onleihe, die inzwischen in rund 50 ÖBs in Deutschland und der Schweiz vorhanden ist und 100.000 Nutzer bereits seit eigenen Angaben aufweist. Also Sie sehen, wir Bibliotheken haben entsprechend schon reagiert. Bisher allerdings nur die öffentlichen Bibliotheken. Bei den wissenschaftlichen Bibliotheken gibt es da sicherlich noch Nachholbedarf. Und man kann wirklich erkennen, dass Bibliotheken aufgrund ihrer neuen Ausrichtung tatsächlich auch weiterhin Kunden gewinnen können und man nicht alles nur dem freien Internet überlassen muss. Wir kommen zu einem technischen Thema, und zwar dem technischen Thema der Webfeeds. Warum sage ich Webfeeds und nicht RSS? Es gibt einen Unterschied zwischen RSS und Webfeeds, denn unter dem Sammelbegriff Webfeeds ist sowohl die Technologie RSS als auch die Technologie von Atom entsprechend mit inbegriffen. Daher spreche ich in meinem Vortrag von Webfeeds. Webfeeds, ich habe es auch bereits eingangs schon genannt, können zum Beispiel genutzt werden, um die Nutzer über neue Werbung in der Bibliothek zu informieren. Dies muss nicht einfach in einer starren Liste erfolgen, wo alle neue Werbungen rausgeliefert werden, sondern zum Beispiel besteht auch die Möglichkeit, nur bestimmte Sachgruppen nach draußen zu liefern. Eine andere Möglichkeit, die bereits Anwendung gefunden hat in den OPACs, in den elektronischen Katalogen der Bibliothek, ist die Möglichkeit, Suchanfragen zu speichern. Also wenn ich nach einem Begriff, zum Beispiel nach dem Begriff Web 2.0 suche, kann ich mir diese Suche abonnieren und sehe sofort, sobald in der Bibliothek ein neues Werk eingegangen ist. Das ist was ganz Interessantes. Hier sind Bibliotheken nämlich sogar einmal einen Schritt voraus den anderen Marktteilnehmern, zum Beispiel in Buchhandelskatalogen, ist diese Anwendung noch sehr spärlich erst verbreitet. Und da gibt es bei Seiten dieser Anbieter Nachholbedarf. Ein weiterer Punkt, der geht jetzt hauptsächlich auf das Thema der Verlage heraus. Die Möglichkeit, die Table of Contents entsprechend, also die Zeitschrifteninhalte, auch nach draußen zu liefern und so entsprechend die Nutzer über den neuen Inhalt der Zeitschrift zu informieren, hat auch einen ganz anderen Hintergrund, denn die Möglichkeit des regelmäßigen Abonnenten wird auch in einer Web 2.0 Gesellschaft abnehmen, also die Kundenbindung wird annehmen und dann gibt es Click-and-Buy-Modelle, mit denen dann die Verlage entsprechend ihre Marktstellung behaupten können. Dieses Liefern der Table of Contents stellt uns allerdings als Bibliotheken auch vor eine ganz neue Herausforderung. Diese Zeitschrifteninhaltsdienste müssen natürlich irgendwie den Nutzern zugänglich gemacht werden. Zum einen geschieht es, ich habe es in verschiedenen Bibliotheken gesehen, dadurch, dass diese Zeitschrifteninhaltsdienste bereits von Bibliotheken einfach eingescannt werden und dann den Nutzer auch bereits via RSS-Feed zur Verfügung gestellt werden, soweit die Zeitschrift dies nicht zur Verfügung stellt. Allerdings ist es natürlich der Weisheit nicht letzter Schluss, weil stellen Sie sich vor, wie viele Bibliotheken es in Deutschland gibt, die dann alle entsprechend einen Scan machen. Es gibt ja bereits auch den Dienste wie SvetScan, die kommerziell das bereits betreiben. Es besteht aber auch die Möglichkeit, diese Inhaltsdienste zentral zum Beispiel in der EZB bzw. der Zeitschriftendatenbank zu hinterlegen und aufgrund dessen dann allen zugänglich zu machen. Also so viel als Anstoß für unsere Profession. Schauen wir uns mal Webfeeds an. Wir sehen, diese Feeds können aus verschiedenen Bereichen zusammen sich setzen. Also zum Beispiel, ich kann schauen, was gibt's Neues in einem Blog, was gibt's Neues auf einer Webseite, in einem OPAC, in einem Wiki oder eben in den genannten Table of Contents. Und diese Inhalte beziehe ich dann über einen Feedreader, also einem Softwareprogramm, und gebe diese dann auf einem Endgerät aus. Ich habe jetzt bewusst vom Endgerät gesprochen und nicht von einem Computer, obwohl hier dieses Symbol einen Computer darstellt. Denn diese Endgeräte können zum Beispiel auch Mobiltelefone sein oder andere mobile Endgeräte, mit denen dann die Nutzer die Inhalte lesen können. Ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel. Ich habe den Vortrag gehalten auf der Frankfurter Buchmesse und habe das Ganze in meinem Blog angekündigt. Und daraufhin hat ein Freund von mir das Ganze gelesen. Wo hat er es gelesen? Er war gerade im Hubschrauber unterwegs und ist über den Edersee in Hessen geflogen und hat direkt daraufhin mir eine E-Mail geschickt. Also wir sehen, mobile Endgeräte, ich kann an jedem Ort entsprechend Neuigkeiten konsumieren, ich kann aber auch jederzeit reagieren. Wir sehen allerdings auch die Nutzer. Die Nutzer von Web 2.0 Anwendungen, ich möchte es jetzt mal ein bisschen generalisieren. Wie sehen die Nutzer aus? Die Nutzer sind jung und die Nutzer sind gut gebildet. Jetzt kommt uns das Ganze doch sehr reichlich bekannt vor. Wenn man an das Internet denkt, auch an die Anfangsjahre des Internets, dann hat sich im Grunde genommen eine ähnliche Struktur bereits gezeigt. Also, dass die Nutzer damals jung waren, gut gebildet, es waren meistens junge Wissenschaftler, die entsprechend das Internet genutzt haben. Und daher prognostiziere ich, dass auch diese Web 2.0 Anwendungen bald eine stärkere Verbreitung auch in älteren Bevölkerungsschichten, wie zum Beispiel auch das Internet bereits das gefunden hat, finden werden. Hier ist mal was zum Lachen, und zwar als kleine Einführung zum Thema Blogs. Ich möchte jetzt kurz die verschiedenen Blogs vorstellen und auch die verschiedenen Arten von Blogs vorstellen, um dann einzelne Anwendungen in der Bibliothek auch zu skizzieren. Allerdings muss ich gleich vorwegschicken, dass diese Arten von Blogs häufig nicht in einer Reihenform existieren, sondern in einer gemischten Form. Fangen wir mal direkt bei Punkt 1 an, also dem News-Blog. Was gibt es für Neuigkeiten aus der Bibliothek? Dort können zum einen natürlich neue Dienste vorgestellt werden, allerdings dann auch so triviale Informationen gegeben werden, wie die Bibliothek ist über Weihnachten vom 24. bis geschlossen. Interessanter wiederum sind Knowledge Blocks. Knowledge Blocks bieten sich insbesondere dann an, wenn ich verschiedene Abteilungen innerhalb einer Einrichtung habe und dann Wissen austauschen möchte. Und der große Vorteil von diesen Systemen ist, dass ich auf schnelle und einfache Art und Weise und auf verschiedene Abteilungen auf schnelle Art und Weise Informationen publizieren können und so alle auf einem gleichen Projektstand sind. Ich kann des Weiteren auch Wissen dokumentieren und kann dieses Wissen entsprechend in Kategorien dann ablegen. Ein bisschen die Ähnlichkeit dazu ist der Projektblock. Ich hatte es bereits erwähnt, in diesem Fall ist dann nicht so sehr die Dokumentation von Wissen im Vordergrund, sondern zum Beispiel die Transparentmachung eines Projektfortschrittes. Insbesondere bei größeren Bibliotheken ist es der Fall, dass Projektfortschritte nicht überall in der gesamten Bibliothek transparent sind und so natürlich ein unterschiedlicher Wissensstand herrscht. Das Thema Service Blocks. Service Blocks ganz konkret. Ich kann ein Angebot machen meinen Nutzern gegenüber und kann Inhalte darbieten, die die Nutzer entsprechend abrufen können, um auch mit denen entsprechend in Interaktion zu treten. Schönes Beispiel, ich mache einen Blog zu den Geräten in meiner Bibliothek und bekomme dann eine Rückmeldung von meinen Nutzern, wo es zum Beispiel Schwierigkeiten bei der Bedienung von Geräten gibt und kann dann meine Anleitung zum Beispiel zur Bedienung eines Scanners anpassen. Produkt- und Markenblogs. Bibliotheken bieten Produkte an. Was bieten sie für Produkte an? Wir bieten Dienstleistungen an. Das Verleihen des physischen Mediums Buch wird an Bedeutung zurückgehen und andere Dienstleistungen der Bibliothek werden an Bedeutung gewinnen. Und diese Dienstleistungen gilt es darzustellen. Und dafür bieten sich entsprechend dann Blogs an zu verschiedenen Dienstleistungen, die dann die Bibliothek anbietet. Kampagnenblogs. Wir haben zum Beispiel das Thema Deutschland liest gerade, wo viele Veranstaltungen stattfinden und diese Berichterstattung kann in Form eines Blogs stattfinden. Hier haben wir noch den Punkt Executive Blog. Die Executive Blogs sind insbesondere im angloamerikanischen Bereich bisher gängig gewesen, wo dann entsprechend Vorstandsvorsitzende, wo CEOs entsprechend berichten, entsprechend bloggen und so zum einen natürlich innerhalb des Unternehmens wirken, allerdings dann auch extern wirken, zum Beispiel als Technologieführer und entsprechend dann auch Ideen nach draußen bringen. Ein anderer Punkt sind Autorenblogs. Inzwischen haben auch Autoren erkannt, dass sie mittels Blogs eine gewisse Kundenbindung herstellen können, also eine Kundenbindung zum Leser auch während der Zeit, in der sie gerade kein Buch veröffentlichen, sondern gerade vielleicht einen neuen Buch schreiben, wo sie Auszüge publizieren, wo sie Preisverleihungen zum Beispiel publizieren oder ähnliches. Und da ist zum Beispiel auch eine Überlegung für Bibliotheken, insbesondere im ÖB-Bereich, entsprechend eine Vernetzung herzustellen mit diesen Informationen. Sie sehen dieses Schaubild, was ich hier gemacht habe, und Sie können erkennen, dass Blogs eine verschiedenartige Funktion erfüllen und auch in verschiedene Bereiche hineinwirken können. Also sie wirken an die Öffentlichkeit, sie geben auch einen Rückmeldekanal an die Autoren, sie geben auch einen direkten Kanal an die Kunden und wirken so ineinander. Hier sehen wir ein besonders schönes Beispiel eines Blogs, und zwar ist das der Blog der Stadtbücherei in Nordenham. Für alle, die es nicht wissen, Nordenham liegt in der Nähe von Bremerhaven. Und ich werde später auf dieses Blog nochmal zurückkommen, weil es noch eine weitere Funktion bietet. Aber wir sehen hier in diesem Bereich einfach sehr schön, dass nicht nur selbst das Gedruckte im Vordergrund stehen sollte bei einem Blog, sondern auch durchaus die bildhafte Dokumentation, um einfach auch ein Erlebnis dem Kunden zu bieten. Also nicht nur die reine Sachinformation, sondern auch eine Erlebnisinformation dem Kunden zu bieten. Ganz wichtig, das sind Bibliotheken bislang noch nicht so sehr weit, und zwar auch direkt eine Verbindung zu schaffen mit anderen Blogs, also in die sogenannte Blogosphäre vorzudringen und dort in einen regen Austausch zu treten. Insbesondere bei örtlichen Bibliotheken ist es von Interesse, die dann zum Beispiel auf ein Blogangebot der Stadt zum Beispiel verweisen und Hintergrundinformationen geben oder ähnliches. Also da haben Bibliotheken auch noch ein immenses Nachholpotenzial, sich zu vernetzen in diese sogenannte Blogosphäre. Das Thema Podcasting. Wir sehen hier entsprechend das offizielle Podcast-Logo. Wozu kann das Thema Podcast genutzt werden? Es kann genutzt werden, um Autorenlesungen oder Vorträge, direkt zugänglich zu machen. Vorträge, die entsprechend in einer Bibliothek zum Beispiel gehalten worden sind. Man kann direkt an die Presse nach draußen treten, an die Öffentlichkeit. Ich kann O-Töne direkt an die Presse liefern. Also ich nehme etwas auf und kann auf sehr, sehr einfache Art und Weise die O-Töne nach draußen liefern. Ich kann über neue Publikationen, ich kann über neue Schriftenreihen zum Beispiel, die an einem Forschungsinstitut entstehen, berichten. Ich kann allerdings auch einen sogenannten Audio-Walk durchführen. Was ist ein Audio-Walk? Ein Audio-Walk ist eine Aufnahme, wo eine Person durch die Einrichtung geht und quasi direkt dann physisch miterlebbar macht, welche Informationen sie wahrgenommen hat. Also angenommen, ich betrete die Bibliothek und sehe dann zur Rechten die Auskunft, gebe dann die Möglichkeit, direkt zu sagen, welche Dienstleistungen bietet mir die Auskunft, gehe dann weiter in den ersten Stock. Im ersten Stock bekomme ich dann bestimmte Sachliteratur dargeboten. Also solche Möglichkeiten gibt es, hier mit Audio-Walks zu interagieren. Weitere Möglichkeit ist das Thema Storytelling. Das Thema Storytelling ist auch im Bibliotheksbereich bislang noch nicht so sehr weit verbreitet. Was passiert eigentlich mit meinen Medien? Also ich verleihe Medien, ich gebe meinen Kunden Informationen, ich führe vielleicht ein Auskunftsgespräch. Allerdings, was passiert mit diesen Informationen? Das ist an sich, ja, es werden halt Medien vergeben, es werden Medien verliehen. Ich habe eine Statistik, wie viele Medien verliehen werden, aber was später aus diesen Informationen, die ich meinem Nutzer vermittelt habe, wird, ist im Grunde genommen überhaupt nicht präsent. Und auch dem Unterhaltsträger gegenüber hat man im Grunde genommen keine Rechtfertigung. Ja, ich habe 10.000 Medien verliehen, aber dass daraus vielleicht ein interessantes Forschungsprojekt wurde, dass dadurch viel Geld eingespart wurde, das wird einfach nicht bekannt. Und auch den anderen Kunden wird das nicht bekannt. Und da bietet sich die Möglichkeit, via Storytelling und einem Podcast dies entsprechend transparent zu machen. Ich möchte ein schönes Beispiel bringen, und zwar von der Lansing Public Library. Die Bibliothek hat zum einen in einen sogenannten Podcatcher. Podcatcher sind Programme, mit denen Podcasts abgerufen werden können, ihr eigenes Logo integriert. Und zum anderen, neben dem Logo, sind bereits alle Podcasts, die die Bibliothek bietet, komplett abonniert. Also ich lade mir dieses Programm herunter, bekomme entsprechend gleich das Branding der Bibliothek mit auf meinen Rechner und gleichzeitig auch noch alle Podcasts der Bibliothek mit im Abo. Das ist eine schöne Möglichkeit, wo ich zum einen den Kunden Informationskompetenz durch die Vermittlung des Themas Podcasts vermitteln kann und zum anderen auch gleich meine Angebote mitgeben kann. Es gibt allerdings leider auch Schattenseiten, und zwar Schattenseiten beim Gebiet des Podcastens. Und auch Bibliotheken sind in dem Bereich leider, fallen sehr ins Auge. Ein ganz großes Problem bei diesen Projekten ist, dass Podcasts einmal aufgenommen werden, zweimal aufgenommen werden. Aber man muss eine gewisse Regelmäßigkeit dahinter haben, wenn ich solche Web 2.0 Angebote starte, auch beim Thema Blogs. Weil wenn ich keine gewisse Regelmäßigkeit habe und neue Inhalte liefere, dann habe ich ein riesiges Problem, weil die Kunden das Angebot einfach nicht annehmen. Ähnlich ist dann die inhaltliche Konzeption, also ich berichte über irgendwas, mache mir keine Gedanken, welche Zielsetzung das Ganze haben soll, und da ist dann wirklich ein ganz großes Problem. Wir starten ein Web 2.0 Angebot, was damit gemacht werden soll, ja, Hauptsache wir haben ein Web 2.0 Angebot. Ein mehr technisches Problem ist, dass die Präsentation nicht erfolgt in Form eines Audioblogs. Und da tut man sich einer großen Chance berauben, also man liefert den Podcast nur nach draußen via Webfeed, aber man gibt keinen Rückmeldekanal via Audioblog, und da können zum Beispiel Kunden direkt dann Kommentare abgeben in diesem Audioblog, wie fanden sie die Folge oder wo hatten sie Verbesserungsbedarf gesehen. Noch ein Problem, das ist das Thema Sprecher und Hörmarke. Ein Podcast lebt von der Stimme. Also wenn jemand mit viel Charme und Emotionen berichtet und sehr engagiert, dann ist das hervorragend. Allerdings, wenn ich dann Probleme habe, eine sehr kalte Stimme habe oder ähnliches, dann habe ich meine Hörmarke verfehlt und habe vielleicht am Ende sogar ein negatives Image. Ein weiterer Punkt, den habe ich jetzt hier nicht auf meiner Liste mit aufgeführt, ist das Thema, wie tue ich meinen Podcast erschließen, weil meistens sind innerhalb meines Podcasts, also innerhalb meiner einzelnen Sendung, mehrere Inhalte. Und man kann schlecht vorspulen, deswegen gibt es die Möglichkeit, in der Beschreibung des Podcasts zu sagen, okay, mein Beitrag zum Thema, was gibt es Neues aus der Bibliothek, beginnt bei eine Minute 20 und so weiter und so fort. Also so eine Art Erschließung mitzumachen. Thema Video. Es sind jetzt viele verwundert, warum ist das Thema Video auch ein Bibliothek 2.0 Thema. Zum einen, weil ich habe es in das Thema Guerilla-Marketing reingesetzt, aber auch unter das Thema Imagefilme kann man es erfassen, und zwar nach draußen zu gehen, zum Beispiel über virtuelle Plattformen wie YouTube oder MyVideo und so das Image nach draußen zu tragen. Dadurch ist das Thema Video sehr wohl ein Bibliothek 2.0 Thema. Anderes Problem ist die Lage der Bibliotheken, und zwar sind Bibliotheken meistens ja nur sehr klein gegliedert. Also es ist selten, dass Bibliotheken über 20 Mitarbeiter haben in Masse, und dadurch gibt es diverse Probleme, zum Beispiel im Bereich der Weiterbildung. Da würde sich zum Beispiel anbieten, dass ein zentraler Anbieter, zum Beispiel ein Bibliotheksverband, Schulungsinhalte erstellt und diese dann allen Bibliotheken zur Verfügung stellt. Thema Imagebildung hatte ich bereits angesprochen, also das Thema, wie komme ich nach draußen, wie schaffe ich Anknüpfungspunkte. Es gibt, wir werden auch gleich ein Beispiel sehen, auch die Möglichkeit, dann die interessierte Öffentlichkeit zum Beispiel mit einzubinden und auch meinen Unterhaltsträger anzusprechen mit so einem Video. Ich kann neue Produkte vorstellen in einem Video, ich kann auch Produktservice bieten, zum Beispiel, wir kennen alle das DBIS, das Datenbankinformationssystem, und manche Bibliotheken sind inzwischen sogar so weit, dass sie Hilfestellungen leisten und dass sie eine Beschreibung machen, also in Bildschirmfilmen und Zusatzinformationen via Audio zumeist geben, wie zum Beispiel so eine Datenbank bedient werden kann, was der Inhalt einer Datenbank ist, und da bietet sich auch das Thema Video an. Weiterer Punkt, der inzwischen sowohl bei ÖBIS als auch bei WBIS Verbreitung gefunden hat, ist das Thema Präsentation von Videos, also ein direktes Bibliotheksfernsehen zu machen, um über Neuerungen zu informieren. Und da bieten sich natürlich dann auch Videoinhalte an. Ich möchte Ihnen jetzt einen Film der Stadtbücherei Gerlingen zeigen, der erstellt wurde und der, glaube ich, sehr deutlich macht, wie schön Image vermittelt werden kann. Haben Sie im kurzen Imagefilm gesehen, um einfach mal zu sehen, wie kann so eine Umsetzung direkt in der Praxis erfolgen und welches positives Image kann man vermitteln. Ich möchte jetzt auf das Thema Streaming Media kommen. Hier allerdings nur ganz kurz. Also es besteht die Möglichkeit, Video- und Audiodateien direkt ins Internet zu streamen, also direkt nach draußen zu senden, sodass verschiedene Nutzer entsprechend diese dann auch abrufen können. Wozu ist diese Technologie interessant? Also zum einen für die Live-Übertragung von Vorträgen und Veranstaltungen. Allerdings kann man auch die Überlegung anstellen, dass Bibliotheken einen eigenen Fernseher, einen eigenen Radiokanal betreiben, um so entsprechend auf sich aufmerksam zu machen. Ein anderes Thema, was nur ein bisschen am Rand mit Streaming zu tun hat, ist das Thema Webcams. Bibliotheken haben in der Regel einen sehr zentralen Standort und daher können sie auch sehr gut Webcams nach draußen, zum Beispiel mit einem Blick auf den Marktplatz betreiben. Und derjenige, der die Webcam aufruft, um auf den Marktplatz zu blicken, kommt auch auf die Seite der Bibliothek und kann entsprechend dann auch zusätzliche Dienste in Anspruch nehmen. Also es ist eine Art Marketing direkt für die Bibliothek. Kommen wir aufs Thema Wikis. Wir sehen hier ein relativ breites Spektrum. Wozu können Wikis eingesetzt werden? Inzwischen ist es schon gängig in vielen Bibliotheken, dass anhand von Wikis ein Wissensmanagement innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Bibliothek betrieben wird. Also, dass diverse Informationen abgelegt werden. Es besteht die Möglichkeit, Informationen zu kategorisieren. Alle Mitarbeiter haben immer ein aktuelles Dokument, zum Beispiel einen aktuellen Urlaubsantrag in der Hand. Gewisse Prozesse können damit dokumentiert werden. Dadurch, dass man Benutzerberechtigungen erteilen kann, kann man sagen, wer darf gewisse Seiten editieren, wer darf sie nicht editieren. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Prozess. Anderer Punkt ist das Thema kooperatives Schreiben. Kooperatives Schreiben natürlich insbesondere für die Verlagsbranche interessant, allerdings natürlich auch für Bibliotheken. Zum Beispiel, wenn verschiedene Abteilungen an einer Pressemitteilung arbeiten wollen, dann kann man so kooperativ diese erstellen und dann entsprechend versenden. Anderer Punkt ist das Thema Mitarbeiterschulungen. Das ist auch anhand von Wikis möglich. Man kann zum Beispiel Mitarbeitern eine Aufgabe stellen, die sie dann in einem Wiki selbstständig ausführen können und kann dann entsprechend als Tutor, als Lehrperson entsprechend dann zusätzliche Hinweise geben über Diskussionsseiten und so auf ganz interessante Art und Weise auch Wissen vermitteln. Andere Möglichkeit besteht in der Kundenbeteiligung. Ich nehme auch mal das nächste Beispiel gleich mit zusammen, und zwar das Thema Schreibwerkstatt. Ich kann zum Beispiel das Thema Lesekompetenz, Schreibkompetenz mit Schülern in Form von so einem Wiki machen, dass jeder Schüler zu einem bestimmten Thema einen Beitrag schreibt und die Bibliothek so als Bildungspartner auftritt. Anderer Punkt. Es gibt einige Stadtwikis inzwischen. Also was ist ein Stadtwiki? Ein Wiki, das sich thematisch rund um eine Stadt entsprechend dreht und entsprechend darüber berichtet. Und da können zum Beispiel Bürger, wenn eine Bibliothek sowas zur Verfügung stellt, Erlebnisse, zum Beispiel ihre Lebensgeschichte darlegen, auch eine Möglichkeit in Kooperation mit dem Stadtmuseum zum Beispiel. Und die Bibliothek kann zusätzliche Informationen, zusätzliche Dokumente dahinter hinterlegen. Anderer Punkt ist das Thema Beschwerdebuch. In der Regel ist es ja häufig so, dass das Beschwerdebuch am besten direkt neben der Ausleihe liegt und sich niemand dran traut, tatsächlich was einzutragen. Und da bietet das Wiki eine Möglichkeit. Man könnte auch überlegen, ob man es in Form eines Blogs den Nutzern eröffnet, diesen Rückmeldekanal, aber zum Beispiel auch via Wikis, um so transparent den Nutzern gegenüber dies zu beschreiben. Ich war vor kurzem bei einem Vortrag, wo auch eine größere Stadtbibliothek in Deutschland tatsächlich überlegt, mit Wikis das zentrale Beschwerdemanagement über alle Zweigstellen hinweg entsprechend zu bewältigen. Anderer Punkt, Sie sehen hier in diesem Fall das Beispiel des Bitwikis. Bibliotheken, insbesondere Sondersammelgebietsbibliotheken, bieten ja ein abgeschlossenes Wissensgebiet, ein abgeschlossenes Informationsgebiet nach dem entsprechenden Verteilungsplan. Und warum sollen Bibliotheken keine Fachportale nach draußen bringen, in die Öffentlichkeit bringen, wo zum Beispiel sich dann auch die Fachwelt austauschen kann? Wir haben es bereits bei den Schriftenservern, also bei den Schriftenservern zum Beispiel im Bereich der Volkswirtschaft, wo dann die großen Zentralbibliotheken solche Schriftenserver betreiben. Warum soll es nicht auch eine Plattform in Form eines Wikis geben, wie es zum Beispiel hier der Verlag Dinges und Frick mit dem Bitwiki gemacht hat. Die einzige Bedingung ist natürlich, dass die Bibliotheken natürlich auch entsprechend Personal bereitstellen müssen, um diesen zusätzlichen Service anbieten zu können. Anderer Punkt, der trifft auf Bibliotheken bislang noch weniger zu, ist das Thema kooperatives Schreiben. Ich hatte es bereits zwei Folien vorher erwähnt. Hier gibt es das Projekt Wikibooks. Sie sehen, es gibt bereits rund 610 Bücher, die fertiggestellt wurden, und es gibt etliche Buchkapitel, die bereits gemeinschaftlich von verschiedenen Nutzern erstellt wurden. Da ist dann die Herausforderung, wir müssen natürlich auch diese kooperativ erstellten Inhalte erfassen und auch entsprechend in unsere Kataloge, in unsere Nachweissysteme überführen. Ich will Ihnen jetzt auch noch ein Beispiel aus Amerika, aus der Praxis zeigen. Es ist ein Subject Guide von der St. Joseph Country Public Library. Und hier geht es dann darum, für die entsprechenden Bibliothekskunden Links entsprechend Wissen zusammenzustellen und auch den Nutzern die Möglichkeit zu bieten, ihr Wissen mit einzubringen zu bestimmten Gebieten und so einen gewissen Wissensfundus zu schaffen und auch gleichzeitig auf Angebote der Bibliothek in diesem Bereich zu verweisen. Insbesondere bietet sich das an zu lokalen Themen, also zum Thema direkte Lebenshilfe zu bieten, direkt den direkten Kunden einen Einstieg zu bieten, wo finde ich was in meiner Stadt, wie kann ich in gewissen Situationen interagieren, muss ich machen, wenn ich ein Unternehmen gründen will. Also diese Subject Guides sind in Amerika inzwischen sehr geläufig, in Deutschland, im deutschen Bibliothekswesen fast noch nicht existent. Ich will noch eine andere Technologie nennen, und zwar das Thema Widgets. Ich muss mal kurz ausführen, weil viele vielleicht noch nicht wissen, was ein Widget ist. Widgets sind kleine Programme. Das sieht hier in der rechten Seitenleiste angebracht. Und mit diesen Programmen kann ich gewisse Funktionen ausüben. Also wir sehen zum Beispiel, hier in Stuttgart war es gerade 8 Grad warm. Wir sehen die Uhrzeit. Wir sehen ein RSS-Feed, das gerade hier abonniert wurde und gelesen wird. Aber wir sehen zum Beispiel auch die Möglichkeit einer OPAC-Abfrage, also einer Abfrage eines Bibliothekskatalogs. Hier am Beispiel der Jakobs-Universität in Bremen. Wo Verlage intensiver agieren könnten, wäre zum Beispiel die Möglichkeit, wenn E-Books direkt bei Verlagen gehostet werden, dass man zum Beispiel eine gesamte Volltextsuche mit integriert, also über so ein Widget direkt in die Volltextsuche einsteigen kann und dann die gesamten Informationen in dem Bereich suchbar hat. Thema Nachrichtendienste. Dort sein, wo die Nutzer sind. Das ist ein ganz zentraler Hinweis bei der ganzen Web 2.0-Thematik, bei der ganzen Bibliothek 2.0-Thematik. Also sich mit den Kunden zu vernetzen. Und dort ist es ganz wichtig, möglichst viele Kommunikationskanäle zu öffnen. Wir haben schon die Kommunikationskanäle via Wiki gesehen, die Kommunikationskanäle via RSS-Feed, aber natürlich gibt es auch diese Standardkommunikationssysteme immer noch via SMS, via Mail, via Telefon, via Brief an die Kunden heranzutreten. Und da gilt es dann eben tatsächlich den Kunden die Möglichkeit zu bieten, auszuwählen. Es gehört auch zur Informationskompetenz dazu, zu sagen, über welchen Kanal möchte ich meine Informationen erhalten. Hätte ich gerne eine SMS, wenn mein Buch kurz vor Ablaufen ist, hätte ich gerne eine E-Mail darüber. Welche Informationen hätte ich gerne? Thema ist auch in diesem Fall das Thema Chatbots, also Chatbots, die FAQs ersetzen zum Teil, und auch das Thema Live-Support-System. Also wenn ich auf einer Website bin, direkt mit jemandem in den Chat zu treten, direkt mit jemandem in Kommunikation zu treten. Wir sehen jetzt ein schönes Beispiel, und zwar sehen wir noch einmal den Blog der Stadtbücherei in Nordenham. Und wir sehen hier unten einen direkten Skype-Call-Me-Button integriert. Und auf diese Art und Weise kann direkt dann der Nutzer via Skype sich telefonisch mit der Bibliothek in Verbindung setzen. Und da ist dann nur noch einen Klick davon entfernt. Hier sehen wir wiederum ein schönes Beispiel von der Stadtbibliothek Gerlingen. Sehen wir dort sein, wo die Nutzer sind. Die Nutzer nutzen auch Google Earth. Und jeder Nutzer wird auf jeden Fall seinen Heimatort ansehen, und da darf natürlich das Bild der Bibliothek nicht fehlen. Die Stadtbücherei Frankfurt hat einen ganz anderen Weg gewählt. Also wieder das Thema dort sein, wo die Nutzer sind. Wo sind meine Nutzer? Meine Nutzer sind zum Beispiel in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel im Studieverzeichnis. Und dort wurde dann eine eigene Gruppe gegründet, Stadtbücherei Frankfurt am Main, wissen, wie der Hase läuft, also auch relativ lustig und auch der Zielgruppe entsprechend. Und dort kann man dann, wenn man sich in der Gruppe anmeldet und Mitglied wird, Fragen stellen oder dann auch auf die anderen Kontaktmöglichkeiten mit der Stadtbücherei wurde hier verwiesen. Jetzt haben wir relativ viel zur Technik gehört. Wir müssen uns aber auch überlegen, wenn wir digitale Informationen haben, wie präsentieren wir diese digitalen Informationen später in unserer Bibliothek? Und hier gibt es einen sehr interessanten Ansatz. Es ist das Produkt Media Browser. Das Produkt Media Browser wurde von einer Tochter der Firma Bertelsmann entwickelt und angeboten. Wir werden auch gleich einige Bilder dazu sehen. Dieses System ist vor allen Dingen in Warenhäusern im Einsatz und bietet so den Nutzer die Möglichkeit, digitale Medieninhalte direkt zu sehen, beziehungsweise auch analoge Inhalte, also zum Beispiel Bücher, direkt zu finden. Das ganze Thema Catalog Enrichment, was bereits bekannt ist, also dass unser OPAC, unser Katalog mit zusätzlichen Informationen angereichert wird, ist hier auch ein ganz wichtiges Thema, weil wie soll ich die Informationen, die ich jetzt neu erfasse, also Inhaltsverzeichnisse scannen, Titelseiten scannen, wie soll ich die präsentieren? Das kann man mit so einem System machen. Auf der anderen Seite, ich hatte es bereits erwähnt, Spiele, Musik, Audiobooks, das Ganze ist, wie gesagt, über den klassischen OPAC-Ansatz nur sehr schwierig, auch grafisch zu vermitteln. Dieser Media-Browser ist bereits sehr weit verbreitet, umfasst 8 Millionen Titel. Und gemäß einer Anfrage ist eines dieser Geräte bereits für unter 250 Euro pro Monat in einer Bibliothek installierbar. Ich möchte Ihnen auch einige Beispiele, einige Fotos zeigen. Hier sehen wir einen Kunden direkt in Interaktion mit solch einem Media-Browser von der Firma Avato Digital Services. Sie sehen, er kann direkt Audio wahrnehmen über den Kopfhörer, ohne einen Kunden zu belästigen. Wir haben einen Touchscreen, wo er direkt auch Bilder und weitere Hintergrundinformationen wahrnehmen kann. Und hier auch dann ein kurzer Blick noch in dieses Menü, was einem geboten wird. Also ich kann die Cover-Informationen mir holen. Ich kann mir einen Trailer holen, abspielen lassen zu dem Medium. Ich kann mir zusätzliche Informationen holen. Aber zum Beispiel kann ich mir dann auch Informationen holen, was andere Nutzer von diesem Medium halten. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt im Bereich Bibliothek 2.0 und zwar das Thema, wenn ich diese neuen Medien habe und diese sich wandelnden Medien habe, muss ich diese Medien auch präsentieren. Dort gibt es das ZKM in Karlsruhe, das bereits dafür bekannt ist, sich mit neuen Medien auseinanderzusetzen und das ZKM hat auch eine Bibliothek angegliedert und hier sehen wir zum Beispiel AV-Sitze, wo es möglich ist, sowohl Ton als auch Video direkt hier, Sie sehen, die Bildschirme abzurufen, digital zugänglich zu machen und dann auch entsprechend zu konsumieren. So viel also zu diesem Themenblock zum Thema Bibliothek 2.0. Wir sehen also, Bibliothek 2.0 lebt von verschiedenen Elementen. Man kann nicht alle Elemente komplett nutzen als Bibliothek, sondern muss diese zusammenschnüren, man muss ein einheitliches Konzept für sich schaffen und muss aufgrund dessen dann eine Auswahl treffen auf entsprechende Tools, auf gewisse Werkzeuge und diese dann allerdings auch professionell und konsequent betreiben. Der zweite Teil meines Vortrages, der allerdings wesentlich kürzer ausfällt, ist das Thema BibCamp 2009. Also dieses BibCamp ist eine recht neue Einrichtung. Es findet auch erst zum zweiten Mal statt. Was ist es? Es ist eine Unkonferenz und es ist auch so eine Art, es ist eine Barkonferenz. Das ist ein relativ neuer Begriff. Weil normalerweise, wenn man sich überlegt, eine Konferenz, was ist eine Konferenz, da muss man sich anmelden, da gibt es ein Komitee, was aussucht, dürfen Vorträge angenommen werden und so weiter und so fort. Das ist alles ein sehr schwieriger und langwieriger Prozess. Genau das Gegenteil ist so eine Unkonferenz, so ein Barcamp. Wir tun die Teilnehmer selbst, die Inhalte, aber auch den Ablauf bestimmen. Und das ist natürlich was vollkommen Revolutionäres. Der Veranstalter stellt im Grunde genommen hauptsächlich die Räumlichkeiten zur Verfügung und was dann tatsächlich dort geschieht, wird dann entsprechend von den Teilnehmern bestimmt. Das Ganze läuft dann ab in Workshops, in Diskussionsrunden, in Vorträgen, die schon vorbereitet wurden und kann auf die Art und Weise einen relativ neuen, innovativen Einsatz auch der Themenbearbeitung auf Konferenzen stellen. Auch ganz wichtig, dass sich bei diesen Themen hauptsächlich auch um Web 2.0-Themen handelt, ist, dass dann die Teilnehmer selbst darüber berichten, also selbst auch ihren Beitrag dazu leisten. Also man sitzt nicht nur in einem Vortrag drinnen, sondern man arbeitet auch mit, man tut seine eigenen Überlegungen in einem Blog publizieren oder man tut das Ganze unter dem Begriff Mikroblogging, dann twittern und stellt es entsprechend anderen zur Verfügung. Wie werden solche Camps, solche Konferenzen organisiert? Via virtuellen Plattformen, zum Beispiel hier das BibCamp im letzten Jahr, mittels eines Wikis. Es gibt allerdings noch weitere soziale Software-Systeme, mit denen man sowas entsprechend koordinieren kann. Hier sehen wir mal einen direkten Blick. Also die Themen werden gesammelt im großen Plenum. Dann sehen wir hier Raum 2, Katalog 2.0 ist das Thema. Und hier unten am Nachmittag ist das Thema dann ÖB 2.0. Und man sieht, so tun die Teilnehmer ihr Programm individuell zusammenstellen. Und dadurch, dass natürlich alle darüber berichten, welche Erkenntnisse sie mitgenommen haben, ihre Folien zur Verfügung stellen, ist es gar nicht so schlimm, dass man bei einem Thema vielleicht nicht mit dabei ist, sondern kann andere Themenfelder dann auch entsprechend für sich nachvollziehen. Hier werfen wir nochmal einen Blick, so ähnlich wird es dann aussehen, auch bei uns im Haus im nächsten Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht daran teilnehmen würden. Das war schon mein Vortrag. Ich freue mich natürlich jetzt gerne auf noch eine lebhafte und angeregte Diskussion rund um das Themenfeld und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. So, Feuer frei, gibt es Fragen, gibt es Anmerkungen?
Ja. Ich finde das mit den Implementationen der Messenger sehr interessant, also diesen Sofortkontakt mit der Bibliothek, weil ich glaube, das ist heutzutage in den im Zeitalter der Flatrates, sage ich mal, Internet-Flatrates, denke ich auch mal der erste Ansprechpunkt. Man will ja dann direkt mit jemandem sprechen, nicht unbedingt anrufen, Mail dauert vielleicht zu lange, man kennt das ja. Und mich hätte jetzt zum Beispiel auch mal interessiert, wie hat denn die St. Joseph Public Library, die haben da auch oben einen Link gehabt, habe ich gesehen, Talk directly to the
Library. Also es gibt verschiedene Systeme, die dahinter geschalten sind. Also die eine Möglichkeit ist es, ein eigenes System zu schalten, zum Beispiel ein eigenes Chat-System dahinter zu schalten, was auch häufig gemacht wird, beziehungsweise das Ganze auch ein Auskunftssystem. Also es gibt ja diese Auskunftssysteme, Infopoint zum Beispiel ist eines dieser Themen, und es dann darüber abwickeln zu lassen. Das ist auch das Thema Chat-Reference, also Chat-Auskunft. Anderer Punkt ist dann eben, dass man auf externe Programme zurückgreift, und das würde ich sogar fast befürworten, denn ich könnte mir theoretisch ja meine Bibliothek als Kontakt mit reinholen, zum Beispiel als ICQ, oder ich kann mir das Ganze, Bibliothek hat eine eigene ICQ-Nummer, oder die Bibliothek, bei der ich immer Kunde bin, hat einen eigenen Skype-Namen, und da kann auch die Bibliothek, es gibt sogenannte Multi-Messenger, also Systeme, wo verschiedene Chat-Systeme abgefragt werden können, eben zum Beispiel Skype, eben zum Beispiel ICQ oder eben zum Beispiel MSN zum Beispiel, ist auch sehr geläufig. Und dann kann die Bibliothek verschiedene Konten aufmachen und dann direkt dann als eine Person dann antworten. Und ein anderer schöner Effekt, dadurch, dass man auch schalten kann, ob man anwesend ist oder abwesend ist, kann dann der Nutzer auch sofort immer sehen, ob er direkt jemanden ansprechen kann. Und die Hemmschwelle ist einfach viel geringer, als wenn ich zum Telefon greife. Weitere Fragen, Diskussionen?
Das kam jetzt nicht so zur Sprache, aber was vielleicht auch interessant wäre, ob manche Bibliotheken den Nutzern zur Verfügung stellen, dass sie selber solche Dinge tun können, jetzt nicht nur mit der Schreibwerkschaft, sondern zum Beispiel auch selber Fotos einbringen können oder selber filmen oder sowas,
ja.
Weil ja nicht jeder die Möglichkeit von zu Hause hat. Oder auch selber solche Workshops gibt, wie man das machen kann.
Also die Bibliothek wird sich auf jeden Fall wandeln. Also zum einen hat mir das Thema, ich habe Bücher und verleihe Bücher. Und das Thema Bücher verleihen als Dienstleistung wird zwar weiterhin da sein, also der Verleih von Medien wird da sein, allerdings wird das Thema, fällt in den Sammelbegriff Teaching Library, also dass die Bibliothek Informationen vermittelt, auch die Bibliothek als Medienzentrum zunehmend in die Öffentlichkeit rückt, wird verstärkt sein. Also Bibliothek zum Beispiel ist auch der einzige Ort, wo man zu relativ günstigen Preisen auch einen Internetzugang hat. Der eine oder andere hat vielleicht diese Studie gesehen von einem Professor, ich weiß leider nicht mehr, ist aus einem der östlichen Bundesländer gekommen. Dort wurde dann zum Beispiel angesetzt für den Hartz-IV-Satz, auch natürlich, dass Leute Medien ausleihen können und auch ins Internet kommen können. Da wurde zum Beispiel dann gesagt, die Internetnutzung kostet 50 Cent in der Bibliothek und ist auch die günstigste Möglichkeit für jemanden, an der Informationsgesellschaft teilzunehmen, wenn er nur sehr wenig finanzielle Mittel hat. Da hat die Bibliothek eine ganz neue Rolle, auch eine gewisse soziale Rolle, damit entsprechend niemand abgekoppelt wird aus diesem Bereich. Anderer Punkt, ich hatte es jetzt nicht angesprochen, die Möglichkeit zum Beispiel auch für die Bibliothek, für die Wirtschaft was zu tun. Also zum Beispiel, dass die Bibliothek Konferenzräume mit Videotelefonie zum Beispiel zur Verfügung stellt, also was sich kleinere Unternehmen nicht leisten können. Oder eben, dass auch eine Bibliothek ein Zentrum der Medienproduktion ist, also nicht nur der Medien, die Medien vorgehalten werden, sondern dann eben auch eine Videokamera, früher war es die sogenannte Kreisbildstelle, die sowas vorgehalten hat. Also wirklich sowas vorzuhalten und dann auch zur Verfügung zu stellen und auch gewisse Anleitungen zu bieten. Man schließt auch vollkommen neue Kundengruppen damit. Also man kann damit Jugendliche schließen, die sich freuen. Und also nicht nur die Bibliothek ein Ort des Medienkonsums, sondern auch der Ort der Medienproduktion, der Inhaltsproduktion.
Ja, eine Frage noch. Wie geht man so als Dienstleister, der jetzt diese Web 2.0-Dienste in die Bibliotheken bringen möchte, ja, weil natürlich immer auch Aufträge. Wie geht er an eine Bibliothek so ran, die noch gar nicht implementiert hat, das Thema? Also auf dem Land, Norddeutschland irgendwie?
Ja, also in der Regel sollte das Ganze von der Bibliothek selbst ausgehen, weil auch die Dienste und die Mitarbeiter am besten von der Bibliothek bereitgestellt werden sollen. Natürlich bieten sich gewisse Outsourcing-Potenziale an, weil zum Beispiel einen guten Sprecher zu haben, nicht jede Bibliothek hat einen guten Sprecher, da kann man dann sowas mit einem lokalen Radiosender zum Beispiel zusammen machen, da eine Kooperation zu machen. Soweit ich weiß, hat die UB in Karlsruhe auch ein Sender mit im Boot, der dann aus der Bibliothek ein eigenes Studio hat und berichtet. Ich weiß eigentlich nicht, ob es Bibliotheksthemen berichtet werden, aber da gibt es zum Beispiel Kooperationen. Oder die Überlegung, wie gehe ich so ein Thema an? Ich hatte es ein bisschen angesprochen, man muss erstmal überlegen, was will ich überhaupt damit machen. Also ich habe ein Themenproblem, das Thema Beschwerdemanagement. Will ich das über ein Wiki machen? Will ich das über einen Blog machen? Oder nehme ich eine individual programmierte Software, zum Beispiel, was bei Bibliothekssystemen bislang noch nicht so weit verbreitet ist, ist ein Customer Relation Management, also eine Kundenbeziehung, also dass die mittels des Bibliothekssystems auch eine Kundenbeziehung gepflegt wird, dass hinterlegt wird, welche Kontakte hatte ich denn als Bibliothek mit dem Kunden, hatte der Kunde irgendwelche Probleme früher, also so eine Art Service hinten dran am Kunden. Das gibt Bibliothekssystemen meiner Ansicht nach, zumindest nach meiner Kenntnis, so gut überhaupt nicht bislang. Und da besteht zum Beispiel Potenzial, dass man lieber das über einen Softwareanbieter realisiert, als zum Beispiel es in einem Wiki zu packen. Man muss sich erstmal klar werden, was will ich damit machen? Also will ich ein positives Image machen? Möchte ich mit meinem Unterhaltsträger in Kontakt treten? Möchte ich ein neues Ziel haben für mich? Und dann aufgrund dessen abgestimmt, das zu machen. Die technische Umsetzung ist meistens weniger das Problem, als dann selbst erstmal sich entsprechend Manpower bereitzustellen und auch entsprechende Mittel bereitzustellen, weil Bibliotheken da in diesem Bereich das noch nicht so richtig als ihren eigenen Auftrag erkannt haben, leider.
Genau, das ist der Punkt, den ich jetzt auch meinte, dass man nicht unbedingt sieht, wenn man jetzt 20, 30 Jahre in dem Job jetzt ist, es sind ja nicht unbedingt immer die Jüngsten, die jetzt sowas einführen, sondern die Leitung ist ja meistens doch etwas gehobenen Alters und die müssen ja dann auch alles einschlägigen in Medien. Nun, Bibliotheksbereiche rum, müssen ja auch was darauf gebracht werden. Dort noch Hallo, solltet ihr vielleicht mal tun? Weil es ist ja immer so, wann macht man was, was Geld kostet, eigentlich dann bloß, wenn es wehtut. So haben wir es zumindest, habe ich es gelernt. Und Image ist natürlich eine gute Sache.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, mit den Hochschulen zusammenzuarbeiten, die bibliothekarische Studiengänge haben. Herr Kaiser hat jetzt zwei Beispiele gezeigt, diesen Gerling-Film und das Wiki ist ja hier an der Hochschule entstanden und das ist auch sehr kostengünstig. Und der Bürgermeister musste nur ein Buffet spendieren.
genau.
Also einfach ja. Publik machen solche Sachen.
Also es muss ein bisschen in die Köpfe hineinwirken. Deswegen war meine Kernthese, dass die Bibliothek 2.0 da ist. Also die Technologie ist reif. Man muss aber eben auch dran denken. Man hat es auf den letzten Bibliothekartagen gesehen. Ich war auf den letzten drei anwesend. Vor 3 Jahren wurde Wikipedia vorgestellt und welche Kooperationsmöglichkeiten sich bieten. Und da war ein lautes Gelächter im Raum, wie dann plötzlich der Referent gesagt hat, dass man tatsächlich aus der Wikipedia auch zitieren kann. Ich habe jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, auch zu diesem Themenfeld. Und es gab zum Teil einfach, die beste Definition war tatsächlich in der Wikipedia zu finden. Also man konnte verschiedene Fachbücher nebeneinander legen, die allerbeste Definition war in der Wikipedia zu finden. Und da ist die Frage der Informationskompetenz. Die Frage der Informationskompetenz zu sagen, das ist die beste Definition, das ist die beste Aussage. Es ist nicht eine Frage der Quelle, sondern eine Frage der Bewertung der Quelle. Und diese Bewertung muss ich entsprechend auch lernen. Und da sind dann auch wieder zum Beispiel Bibliotheken gefragt, so etwas zu machen und auch ein bisschen im Geist so weit zu sein. Und inzwischen, auch die letzten 2 Bibliothekartage in Mannheim und der davor, haben gezeigt, Bibliotheken haben inzwischen begriffen, dass diese Technologie im Kommen ist und dass die Technologie da ist. Und es fehlt eben jetzt ein kleines bisschen so an der Umsetzung, aber das ist gerade in der Entwicklung, eben diesen berühmten Haken zu setzen in dem Bibliothekssystem, dass auch RSS-Feeds nach draußen geliefert werden können.
Das ist ja schon ein interessanter Aspekt jetzt, wenn jetzt bloß so ein Wiki hauptsächlich von der Bibliothek und von Mitarbeitern gepflegt wird, wo man ja eigentlich dann trotzdem nicht ausschließen will, dass die Kunden eventuell mitwirken könnten, vielleicht auch im Content. Es reicht ja dann schon, ja nicht ganz, aber fast ein bisschen an das große Wikipedia heran, das man ja so kennt. Da gehe ich so ein kleines bisschen mit gemischten Gefühlen ran, wenn ich überlege, dass es ja wie gesagt Berichte darüber gab, dass wir anonyme User zum Beispiel Content verfälschen oder beschönigen, andere Sachen. Ich finde, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt an dieser Sache dran.
Ja. Wir geben natürlich etwas Preis. Dadurch, dass wir unsere Informationen nach draußen geben, dass wir die Nutzer einladen, mitzuwirken, geben wir natürlich die Kontrolle auf. Und diese Kontrolle kann man im Grunde genommen nur wieder erzielen, wenn man die sogenannte kritische Masse der Nutzer erzielt. Und zwar die kritische Masse der Nutzer ist dann diejenige, die dann gewährleistet, dass wenn ich jetzt zum Beispiel direkt in der Wikipedia was verfälschen würde, würde innerhalb kürzester Zeit aller Wahrscheinlichkeit nach dieser Fehler wieder korrigiert werden. Und es ist diese kritische Masse an Nutzern, die drüber schaut. Bei Bibliotheken ist es natürlich äußerst schwierig, diese kritische Masse an Nutzern zu erreichen. Allerdings gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass jemand, der hauptamtlich arbeitet, über die Änderungen drüber schaut und dann entsprechend sagt, oh, das ist jetzt Produktwerbung für irgendwas, das kann ich rausnehmen. Also da besteht natürlich die Möglichkeit, darauf hinzuwirken. Ich möchte ein ganz anderes Beispiel aufmachen, und zwar, es gibt auch in Baden-Württemberg inzwischen das Thema der Bürgerhaushalte. Bürgerhaushalt bedeutet Folgendes, die Bürger bestimmen, was angeschafft wird. Also die Politik sagt, Verantwortung von uns, wir haben jetzt hier 500.000 Euro bereit, sagt uns, wofür sollen die investiert werden. Sollen die für die Bibliothek investiert werden? Sollen da ein neues Hallenbad gebaut werden? Was soll damit geschehen? Und diesen Ansatz der Bürgerhaushalte könnte man theoretisch auch auf die Bibliotheken übertragen. Die Nutzer entscheiden, was gekauft wird. Also Personal ist klar, da die fixen Posten bleiben bestehen, aber die Nutzer entscheiden plötzlich, was gekauft wird. Was wird das plötzlich für eine Bibliothek? Ja, also Diese Überlegung, konsequenter Bestandsaufbau, aber auch die Medien zu liefern, die Kunden haben wollen, da kann man vielleicht mal überlegen, wie man Kunden beteiligt und über ein Wiki sozusagen, liebe Kunden, diskutiert, wollt ihr mehr Sachmedien, wollt ihr mehr Romane haben, wollt ihr Belletristik, habt ihr ganz konkrete Anschaffungsvorschläge, die man mit reinnehmen kann, das ist eine Überlegung wert.
Ja, aber man muss auch sagen, Sie haben es vorhin auch gesagt, so generell nutzen es mehr Junge. Dann werden ja Ältere ausgeschlossen, weil sie vielleicht kein Internet haben zu Hause oder nicht mit umgehen.
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, deswegen macht man es ja im Moment auch noch nicht. Aber man kann zum Beispiel sagen, die Jugendmädchen werden so erschlossen. Also man kann einfach mal die Überlegung, bisschen sich frei zu machen von bisherigen Konventionen und direkt in Kontakt mit den Nutzer zu treten, weil das große Problem an Bibliotheken ist häufig, ja, wir kennen die Nutzer von der anderen Seite der Theke aus. Also mal direkt mit dem Kunden in Kontakt zu kommen und mit dem Kunden in Dialog zu treten, auch nach seinen Bedürfnissen zu fragen. Wie häufig werden Umfragen in Bibliotheken gemacht, wo nach den Bedürfnissen der Kunden gefragt wird? Bei manchen ist es 3 Jahre her. Aber Bedürfnisse, insbesondere in unserer schnelleren Zeit, mit diesen neuen Medien, haben ganz andere Reaktionszeiten. Also es kann durchaus sein, dass innerhalb von 2 Jahren die E-Books plötzlich ganz schnell nachgefragt werden. Es gibt übrigens Prognosen, wonach innerhalb von 5 Jahren E-Books einen gewissen, einen starken Anteil am Publikationsmarkt einnehmen werden, dann eben das Gedruckte eben verdrängen werden. Also um auf solche schnellen Dinge reagieren zu können, braucht man eben auch Werkzeuge, um mit dem Kunden schnell in Interaktion zu treten. Einfach mal ein bisschen sich von den Zwängen frei zu machen, weil das Problem ist, wenn man im Beruf ist, ich kenne es selbst, man ist immer unter gewissen Zwängen, man hat es immer schon so gemacht und das Verfahren ist doch so gut und ist auch jetzt bislang immer so gut geklappt. Und das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage der Offenheit und auch eine Frage, wie will ich mit meinem Kunden, wie sehe ich meinen Kunden? Sehe ich meinen Kunden einfach nur als Abnehmer? Sehe ich meinen Kunden als Partner? Was will ich von dem Kunden? Weil letztendlich, das sehen Bibliotheken auch nicht, lebe ich von dem Kunden. Wenn meine Bibliothek keiner mehr kommt und alle Leute das Internet nur noch nutzen, dann kann ich meine Bibliothek schließen. Also da muss man, das ist auch eine Frage der Berechtigung, warum gibt es mich überhaupt? Und da muss man das dem Unterhaltsträger klar machen. Und mit diesen Werkzeugen, wenn ich sage, ich habe einen Podcast, mit dem Podcast tue ich zum Beispiel aktuelle Veranstaltungen in der Stadt mitschneiden und auch bereitstellen. Oder ich tue aktuelle Pressekonferenzen mitschneiden und dem Unternehmen bereitstellen, als Bibliothek hosten. Also neue Dienstleistungen anbiete, dann tue ich natürlich eine gewisse Existenzberechtigung auch wieder für mich schaffen. Und das muss man natürlich sich überlegen, wie man solche neuen Dienste auch für sich nutzen kann.
Diese Onleihe, also die Kritik kommt nicht direkt von mir, aber ich habe schon von manchen Leuten gehört, dass sie sagen, das ist eigentlich Blödsinn, dass ein Haufen Städte sich das abonnieren, sozusagen 5-mal irgendein Buch als zum Download, wenn man das doch übers Internet frei überall holen kann. Eigentlich immer. Ja. Könnte ja sich bei jeder Bibliothek, also nur bei einer anmelden, bei einer großen, die fast alles abdeckt. Und dann braucht man nicht noch in der kleinen Bibliothek irgendwie was holen.
Das ist eine Frage des Bestandsprofils, weil es wird nicht darauf hinauslaufen, dass dass man nur noch E-Mail-Medien konsumiert. Also wenn man nur noch E-Mädchen konsumiert, dann gehe ich zur Bibliothek nach Berlin und muss ich dann irgendwann mal meinen Wohnsitz auch dort nachweisen, weil die Bibliotheken werden ja kommunal finanziert und nicht als Landes- oder als Bundesaufgabe und muss entsprechend dort dann sagen, ja, ich bin Einwohner des Landes Berlin und bekomme nur dann entsprechend die Zugangsberechtigung. Weil das Ganze hat ja verschiedene Dimensionen. Zum einen natürlich aus der Dimension der Bibliotheken heraus. Allerdings natürlich wollen auch die Verlage daran Geld verdienen, muss man ja auch verstehen, weil diese Content-Anbieter müssen ja weiterhin existieren und irgendwie ihre Brötchen verdienen. Und auch die werden in ihren Lizenzbestimmungen gewisse Einschränkungen machen. Es gibt ja diese berühmten Deutschland-Lizenzen, diese Nationallizenzen, womit dann jeder Bürger des Landes Deutschland auf gewisse Inhalte zugreifen kann, die dann von der Deutschen Forschungsgemeinschaft pauschal bezahlt wurden. Und da muss ich auch danach weisen, ich muss zu einer deutschen Bibliothek gehen oder dort Kunde sein, um dann auf diese Inhalte zugreifen zu können. Also das ist auch das ganze Thema digitale Inhalte. Digitale Inhalte sind eben nicht mehr so richtig greifbar, sondern sind flüchtig. Und da gibt es verschiedene Konzepte, zum Beispiel eben auch mit der Beschränkung von kopiergeschützten Formaten, dass man da die nur noch auf einen bestimmten E-Book-Reader zum Beispiel wiedergeben kann von einer bestimmten Firma. Oder dass dann eben diese digitalen Inhalte nach 2 Tagen verfallen und ich nicht die Dateien nicht mehr öffnen kann. Also die Medien werden weiter existieren, bloß eben in einer anderen Form. So kann man es ein bisschen kurz zusammenfassen. Wollen wir es auch nicht künstlich länger hinauszögern, bedanke mich, wie gesagt, herzlich für die Aufmerksamkeit und denke, wir sehen uns dann bei einem der anderen Vorträge mal wieder oder Ähnliches. Dankeschön.